Die Corona-Pandemie war ein Jackpot für Impfgegner. Bereits 2019 waren die Impfgegner im Internet auf dem Vormarsch. Die Pandemie war für sie ein Geschenk und hat die Schwächen der Kommunikation von Wissenschaft und Behörden offengelegt. Ein Storybeitrag von Katrin Schreckenberger. Die Corona-Pandemie hat den Impfgegnern im Internet riesigen Zulauf beschert. Über 10 Millionen Follower haben die rund 150 größten Anti-Vaxxer-Accounts allein 2020 gesammelt. Dies hat das amerikanische Center for Countering Digital Hate, CCDH, errechnet. Heute haben diese Accounts insgesamt über 50 Millionen Anhänger. Und das sind nur die 150 größten Accounts, es gibt unzählige weitere. 10 Millionen Follower mehr, das heißt für diese Anti-Vaxxer-Accounts, sie haben ihr Publikum in nur einem Jahr um einen Viertel vergrößert. Als Anti-Vaxxer bezeichnen wir hier nicht einfach Personen, die Impfungen gegenüber skeptisch eingestellt sind, also lediglich Fragen stellen und Zweifel haben, sondern Impfgegner, welche aktiv das Vertrauen gegen etablierte Impfungen zu untergraben versuchen und dabei teilweise auch vor dem Verbreiten von Falschinformationen nicht zurückschrecken. Unter den Anhängern dieser Anti-Vaxxer wiederum finden sich radikale Gegner, aber auch Personen, die lediglich auf der Suche nach Informationen zu Impfungen sind. Zentral für dieses 10-Millionen-Wachstum der Anti-Vaxxer-Anhängerschaft waren die Plattformen Instagram und YouTube und die Corona-Pandemie. Für die Anti-Vax-Communities war Covid-19 ein Geschenk, sagt Neil Johnson. Er ist Physikprofessor an der George Washington Universität in Washington DC und untersucht die Netzwerkeffekte von Impfgegnern in den sozialen Medien schon lange. Und er sagt, 2020 haben sich die Misstrauens-Communities auf eine Art und Weise zusammengetan, wie wir das nicht erwartet hätten. Den Impfgegnern kam zugute, was Johnson bereits 2019 in einer Studie feststellte, auch wenn es zahlenmäßig wenig wirklich radikale Impfgegner gibt, kommunizieren diese im Internet viel effektiver als Institutionen, welche Impfungen propagieren. Dies schaffen sie, weil die Impfgegner aus verschiedensten Communities zusammengesetzt sind, welche ganz unterschiedliche Kommunikationsstrategien nutzen und verschiedene Anknüpfungspunkte bieten. Sie sind sowohl attraktiv für Leute, die gesund leben wollen, als auch für Leute, welche Angst vor der Regierung haben oder den Pharmaunternehmen nicht trauen. Aber auch für rassistische Gruppen, erklärt Johnson. Dank dieser Strategien nahm die Bewegung der Impfgegner bereits 2019 Schwung auf. 2020 war dann das Jahr, in dem sie viele Zweifler abholen konnte. Anti-Vaxxing ist 2020 zu Mainstream geworden, sagt Johnson. Speziell Eltern seien noch enger an die Impfgegnerbewegung herangerückt, denn sie seien es, die vor der Entscheidung stünden, ihre Kinder gegen Covid-19 impfen zu lassen, oder nicht. Gleichzeitig brachte die Pandemie eine Welle von Unsicherheit und Zweifel mit sich. Anfangs war vieles über SARS-CoV-2 und dessen Verbreitung unbekannt oder erst ansatzweise erforscht. Studien wurden ohne Peer Review, also ohne Begutachtung, veröffentlicht, was zusätzlich Raum für Kritik und Zweifel bot. Gerade auch über die Covid-19-Impfungen. Anders als bei anderen Impfungen, die seit Jahrzehnten angewandt werden, sind die Covid-19-Impfungen neu, sagt Johnson. Und, die Anti-Vaxxer haben die Krise geschickt genutzt. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Callum Hood. Er ist Analyst beim Center for Countering Digital Hate, CCDH, einer britischen Nichtregierungsorganisation, welche sich durch Stiftungsgelder finanziert. Er hat Facebook und Twitter nach Inhalten durchforstet, die zwischen Februar und März 2021 gepostet wurden und Desinformationen über die Covid-19-Impfungen enthielten. Auf diese Idee kamen er und sein Team, weil ihnen zu Beginn der Pandemie aufgefallen war, dass die wichtigsten Propagandisten von Desinformation zu Covid-19 allesamt Anti-Vaxxer waren. Dabei fanden die Analysten heraus, mehr als zwei Drittel der veröffentlichten Falschinformationen stammten von lediglich 12 Personen, die sie The Desinformation Dozen nennen. Das sind Leute, die seit Jahren nur eine Mission haben, das Vertrauen in Impfungen zu zerstören, und daran zu verdienen, sagt Hood. Dabei sei zu unterscheiden zwischen zwei Arten von Desinformation im Internet, die organisch wachsende und die fabrizierte. Ein Joseph Mercola sitzt an den Schreibtisch und designt einen Artikel gezielt, um Impfungen zu diskreditieren, sagt Hood. Er macht das seit Jahren und weiß exakt, wie das geht. Und er hat eine riesige Reichweite. Joseph Mercola ist einer der einflussreichsten Anti-Vaxxer der Welt. Über alle Kanäle hinweg hat er rund 3,6 Millionen Follower. Der Millionär ist zugleich Unternehmer und verkauft alternativmedizinische Produkte und Bücher, die er über die gleichen Kanäle bewirbt, auf denen er auch Fehlinformationen zu Impfungen verbreitet. Er ist nicht der Einzige, viele der prominenten Anti-Vaxxer verdienen Geld mit Hilfe der sozialen Netzwerke. Viele Anti-Vax-Unternehmer machten noch bis letztes Jahr Werbung auf Facebook und YouTube für eigene Produkte. Die Einnahmen von 14 bekannten Anti-Vaxxer-Channels auf YouTube schätzt das CCDH auf insgesamt $974.000 jährlich. Und kritisiert, dass sich auch die Betreiber der Plattformen dabei eine goldene Nase verdienen. Zudem sind vor allem die amerikanischen Anti-Vaxxer gut vernetzt. Sie führen Konferenzen durch, wo sie sich auf Kernpunkte einigen, sagt Callum Hood. Dem CCDH ist es im Oktober 2020 gelungen, Zugang zu einer dieser Konferenzen zu erhalten, wo sich einige der bekanntesten Exponenten der Anti-Vaxxer-Szene austauschten. Nach den Recherchen des CCDH handeln Anti-Vaxxer ähnlich wie politische Akteure oder Lobbying-Gruppen, sie einigen sich auf eine Strategie, wie sie eine Kampagne fahren wollen. Und legen das zentrale Narrativ fest. In der Corona-Pandemie waren die Kernpunkte: 1. Covid-19 ist nicht gefährlich. 2. Impfungen sind gefährlich. 3. Der Forschung kann man nicht trauen. Die amerikanische Anti-Vaxxer-Bewegung ist sehr gut entwickelt und ein weltweiter Innovator, sagt Hood. Das heißt, die Narrative der amerikanischen Anti-Vaxxer verbreiten sich wie ein Lauffeuer über den Erdball. Ein Augenschein zeigt, auch auf Schweizer Impfgegner-Kanälen, zum Beispiel auf Telegram, tauchen diese Narrative und die amerikanischen Köpfe der Bewegung auf. Doch können wirklich 12 Personen einen solchen Einfluss haben? Oder gleicht diese Aussagen nicht selbst einer Verschwörungstheorie? Uns ist bewusst, dass das Ganze viel komplexer ist, sagt Callum Hood. Aber beim Durchforsten der Posts seien vor allem diese Personen mit ihren Accounts aufgefallen. Und er fordert, dass diese Personen von den Plattformen gesperrt werden sollten. Ziel des CCDH ist es, auf Unternehmen wie Facebook Druck auszuüben, damit Anti-Vaxxer-Accounts, die offensichtlich Falschinformationen verbreiten, gesperrt werden, statt sie per Algorithmus noch weiter zu befördern und damit Zweifler in immer radikalere Ecken zu führen. Im Jargon nennt sich das Deplatforming. Doch bringen solche Sperren etwas? Das wäre, wie wenn sie in ihrem Garten 12 Insekten zertreten, sagt der Netzwerkforscher Neil Johnson. Es gibt Millionen weitere, und das nicht nur in ihrem Garten, sondern auch in jenem des Nachbars. Und im Internet ist sozusagen jede weitere Plattform der Nachbar. Viele Gruppierungen wechseln derzeit zum Beispiel von traditionellen Plattformen wie Facebook und YouTube auf Telegram, also den Ort, wo vor einigen Jahren die Gruppen des Islamischen Staats ist, zu finden waren. Die Anti-Vaxxer-Bewegung mittels Löschen zum Verschwinden zu bringen, sei ohnehin nicht möglich. Solche Bewegungen existieren, sie sind menschlich. Darüber zu diskutieren, ob es sie geben dürfe, sei ähnlich, wie darüber zu diskutieren, ob Wespen existieren sollten. Stattdessen könne man untersuchen, wie solche Bewegungen entstünden, wo die Schnellstraßen der Desinformation liegen, und dort dann Geschwindigkeitsbegrenzungen zu platzieren. Also zum Beispiel Warnungen voranstellen, welche Leserinnen und Leser dafür sensibilisieren, Falschinformationen zu erkennen. Nur so können wir diesen Kampf gewinnen, sagt Johnson. Und auch bei der Wissenschaftskommunikation sieht Johnson Verbesserungspotenzial. Wissenschaftler und Behörden haben 2020 einen schlechten Job gemacht, sagt er. Einzig zu sagen, alles sei gut und Zweifler verstünden nichts von der Sache, sei das falsche Rezept. Auch sei die Kommunikation zu wenig präzis gewesen. So habe Anthony Fauci, Direktor des amerikanischen Institute of Allergy and Infectious Diseases, zu Beginn der Pandemie gesagt, ihr braucht keine Masken. Was er gemeint habe, war aber, tragt keine Masken, sonst nehmt ihr sie den Leuten weg, die operieren müssen. Dasselbe Kommunikationsdesaster hat sich zu Beginn der Pandemie auch in der Schweiz abgespielt. Wie also steht es um die Impfgegner in der Schweiz? In Europa geht der Trend überall in die gleiche Richtung, etwa 30% der Bevölkerung könnte man als impfskeptisch bezeichnen, sagt Philipp Dahr. Er ist Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik am Kantonsspital Baselland und leitet ein nationales Forschungsprogramm zur Impfskepsis in der Schweiz. In die Unkenrufe mag er aber nicht einstimmen und zieht hierfür die Zahlen herbei, die meisten der Impfskeptiker impfen sich schließlich doch. Jene, die sich nicht impfen, machen wenige Prozent aus, das sieht man an den Impfraten, bei Masern, Polio, Starrkrampf haben wir Impfraten von über 90%. Auch dazu, dass die Impfskepsis in den letzten 10 bis 20 Jahren zugenommen habe, kenne er keine belastbaren Daten. In der Pandemie hingegen habe sich einiges geändert, früher ging es 10 Jahre, bis eine Impfung auf dem Markt war, Phase 1. 2 und 3 der klinischen Testung kamen nacheinander. In der Pandemie musste das schneller gehen, Staaten und Firmen stellten Milliarden bereit, um Impfungen zu entwickeln und die Testphasen wurden parallel geschaltet. Die Forschenden hatten das Geld von Anfang an beisammen und mussten zwischen den Phasen kein Geld mehr suchen, sagt er. Zwar ist alles korrekt abgelaufen, aber trotzdem ist es schwierig, der Bevölkerung zu erklären, warum wir für die Entwicklung einer Impfung jetzt nur ein Jahr gebraucht haben statt wie normalerweise deren 10. So ergab dann auch eine repräsentative Umfrage Ende 2020, dass rund 30% der Bevölkerung den neuen Covid-Impfungen nicht trauten. Eine gesunde Portion Skepsis sei den neuen Impfungen gegenüber durchaus angebracht, sagt Tar, die mRNA-Impfungen sind noch nie angewendet worden, da ist Skepsis normal. Aber dieser Skepsis könne man begegnen, indem man offen kommuniziere. Als positives Beispiel erwähnt Tar, Christoph Berger von der Impfkommission sagte bereits im Januar dieses Jahres, es werde zu seltenen, schweren, unbekannten Nebenwirkungen kommen. Die Phase 3 Studien von Moderna wurden mit rund 40.000 Leuten durchgeführt. Das klingt zwar nach einer hohen Zahl von Probanden, aber es sind doch noch zu wenige, um auch sehr seltene Nebenwirkungen zu entdecken, die zum Beispiel bei einem von 100.000 Geimpften auftreten und darum noch gar nicht bekannt sein können. Da sei es legitim, so Tar, dass Leute, die Angst hätten, noch zu warten mit Impfen. Impfsicherheitsexperten sagen, wer Angst hat, soll 5 bis 6 Monate warten. Dann weiß man definitiv, ob eine Impfung sicher ist. Denn bis dann sind schon hunderte von Millionen Leute geimpft. Bis zum 16. Mai sind beispielsweise rund 1,8 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffes allein in der Schweiz verimpft worden, und etwa gleich viel vom Hersteller Pfizer-BioNTech. 1,2 Millionen Personen in der Schweiz waren bis dahin vollständig geimpft. Bis am 4. Mai 2021 sind diesbezüglich 1953 Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen bei Swissmedic, dem Schweizerisches Heilmittelinstitut, eingegangen. Die Meldungen bestätigen das aus den Zulassungsstudien bekannte Nebenwirkungsprofil. Weltweit sind bis dahin über 1,4 Milliarden Dosen verschiedener Covid-19-Impfstoffe zum Einsatz gekommen. Tendenziell würden Nachteile der Impfungen sehr zurückhaltend kommuniziert, beobachtet Tar. Das ist es auch, worüber sich zum Beispiel Komplementärmediziner und MedizinerInnen beklagen und was sie als Impfpropaganda bezeichnen. Die Behörden würden nur positiv berichten, sagt der Forscher, der mit impfskeptischen Komplementärmedizinern detaillierte Interviews durchgeführt hat. Er ergänzt, das Negative wird zwar nicht unter den Teppich gekehrt, aber es wird auch nicht aktiv darüber berichtet. Dabei würde genau solch ausgewogene Kommunikation Vertrauen schaffen. Dass die Kommunikation von Behörden und auch Ärzteschaft und Wissenschaftlern teilweise am Ziel vorbeischießt, liegt auch daran, dass sie meist traditionell ausfällt. Das heißt, top-down. Früher hat der Arzt befohlen und der Patient hat es gemacht. Das hat sich deutlich geändert, die Leute sind heute besser informiert, teilweise auch durch das Internet, und wollen mitdiskutieren. Was gegen Impfskepsis heute helfe, seien Informationen auf Augenhöhe, die Leute vertrauen nicht mehr unbedingt einer hierarchisch höher gestellten Person, sondern jemandem auf gleicher Ebene. Das heißt, Freundinnen und Kollegen, die geimpft sind und davon positiv berichten. Die erzählen, wie es war nach der ersten Dosis. Nach der zweiten. Wochen danach. Das heißt, was am besten gegen Impfskepsis hilft, ist Zeit.